verkauft euch nicht unter Preis. Verkauft euch nicht unter Preis. Die beiden ersten Bilder, die gekommen sind heute Morgen, haben so bestätigt, was ich empfinde in meinem Geist. Gott ist es, der ausrüstet. Manchmal haben wir den Eindruck, es muss irgendwie von außen kommen. Es muss jetzt irgendwas Neues passieren. Es muss jetzt irgendwas geschehen. Und Gott sagt, ich bin der, der ausrüstet. Und ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich sehe wirklich dieses Bild noch einmal auch, dass viele Menschen hier sind und du hast von Gott ein Geschenk bekommen, du hast es aber nicht ausgepackt. Du nutzt es nicht. Und du wartest immer noch auf irgendetwas, das geschehen müsste. Und Gott sagt dir, ich habe es dir gegeben, fang an auszupacken. Fang an zu dienen. Verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Es ist ein Prozess, da hineinzugehen. Und ich glaube, ihr habt ganz viel Potenzial, das hier heute Morgen versammelt ist, noch vieles zu bewegen in diesem Tal und in diesem Kanton. Ich möchte einfach ermutigen, nehmt dieses Potenzial, fangt an damit zu dienen. Das ist nicht gebunden an ein Alter, das ist nicht gebunden an eine Ausbildung. Es ist gebunden an ein Herz, das sich immer wieder öffnet vor seinem Herrn und sagt, Herr, hier bin ich, brauche mich. Was du mir gegeben hast, ich will damit dienen. Wie als Jesus da zusammen war mit dieser großen Menge, gebt ihr ihnen zu essen? Ja, wir haben nichts. Da ist doch ein Junge, der hat ein paar Brote, der hat ein paar Fische. Und er hat es dem Herrn gegeben. Das hätte menschlich gesehen nie gereicht. Aber was er hatte, das hat er dem Herrn gegeben. Und der Herr hat es gesegnet und hat es multipliziert. Gib ihm, was du hast. Und er wird es brauchen. Das ist diese Ermutigung, die ich sehr stark empfinde, die der Herr in eure Gemeinde hineinlegen möchte. Lass uns miteinander das Alte Testament aufschlagen. 4. Mose 11 möchte eine kleine Begebenheit aus dem Leben des Mose mir mit euch ansehen und dann ins Thema für den heutigen Tag gehen. 4. Mose 11, Vers 24. Da ging Mose hinaus und sprach zum Volk die Worte des Herrn. Dann versammelte er 70 Männer von den Ältesten des Volkes und stellte sie rings um das Zelt. Der Herr aber fuhr in der Wolke herab und sprach zu ihnen und er nahm von dem Geist, der auf ihnen ruhte, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Und als der Geist sich auf ihnen niederließ, gebärdeten sie sich wie Propheten, aber nur für kurze Zeit. 2 Männer aber waren im Lager zurückgeblieben. Der eine hieß Eldad, der andere hieß Medad. Der Geist ließ sich auf sie nieder, denn auch sie gehörten zu den Aufgeschriebenen, waren aber nicht hinausgegangen zum Zelt. Da gebärdeten sie sich im Lager wie die Propheten. Ein junger Mann aber lief zu Mose, meldete es ihm und sprach, Eldad und Medad gebären sich im Lager wie Propheten. Und Josua, der Sohn Nuns, der seit seiner Jugend Moses Diener war, antwortete und sprach, mein Herr, Mose, gebiete ihnen Einhalt. Mose aber sprach zu ihm, was eiferst du für mich? Könnten doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, weil der Herr seinen Geist auf sie legt. Könnten doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, weil der Herr seinen Geist auf sie legt. Ich möchte 2 Punkte nur herausnehmen aus dieser interessanten Begebenheit. Mose hat diese Menschen, die ihm helfen sollten, gerufen. Und der Herr hat sie ausgerüstet. Er hat seinen Geist auf sie gelegt. Und die Bibel sagt, sie sprachen für eine kurze Zeit prophetisch. Sie waren Propheten im prophetischen Dienst für eine kurze Zeit. Das war nur temporär. Nur temporär. Und dann gab es aber 2, die hätten eigentlich da dazugehört. Die kamen aber aus irgendeinem Grund nicht. Die Bibel sagt uns nicht, warum. Vielleicht hatten sie Mühe. Vielleicht haben sie sich auch davor gedrückt, wollten keine Verantwortung übernehmen, obwohl sie spürten, das wäre eigentlich richtig. Es war irgendetwas, das sie gehindert hat, da zu sein, wo alle anderen waren. Und wisst ihr, was mir an dieser Geschichte gefällt? Der Heilige Geist hat seine Hand auf diese Männer gelegt. Und obwohl sie nicht dabei waren beim Zelt, kam er trotzdem auf sie. Du kannst dich nicht verstecken vor dem Herrn. Er weiß, wo du wohnst. Er kennt deine Adresse. Und wenn er seine Hand auf dich gelegt hat, dann wird er dich auch gebrauchen, auch wenn du das Gefühl hast, ich kann noch meinen speziellen Weg gehen. Und das ist dann manchmal das, was es schwierig macht, weil gewisse Leute dann so anders sind und es scheint so, sie kommen nicht dahin, wo wir sie gerne hätten. Sie ordnen sich nicht ein. Und trotzdem berührt sie der Heilige Geist. Und ich musste ein bisschen schmunzeln an Josua, diesem Jungspund, der gekämpft hat für seinen Leiter, für seinen geistlichen Vater, der gesagt hat, Mose, das ist nicht in Ordnung. Die machen etwas Falsches. Du hast doch gesagt, sie müssen hier sein. Das muss man doch verbieten. Sag nur ein Wort und ich gehe sofort hin. Und Mose mit der Erfahrung des langjährigen Leiters sagt, easy, ganz easy, ich muss doch nicht für mich kämpfen. Wenn der Herr die auch noch mit Heiligem Geist gesegnet hat, ist das schon in Ordnung. Da muss ich. Vielleicht hat er in seinem Herzen gedacht, ich kann es auch nicht einordnen. Vielleicht hat er, bevor ihm jemand gesagt hat, wie sie heißen, schon gewusst, ja, das ist Eldad und Medad, die zwei wieder. Hat er vielleicht alles in seinem Herzen gedacht, aber er wusste, es ist keine Bedrohung, weil der Geist Gottes eben da drin ist. Manchmal kommen Dinge anders, als wir sie denken, und trotzdem ist es der Heilige Geist. Lasst uns diese Weisheit von Mose haben, nicht für die Enge zu kämpfen, sondern wenn wir spüren, es ist der Geist Gottes, ich kann vielleicht im Moment nicht einordnen, warum er es so macht, einfach zu sagen, das ist schon in Ordnung, Herr, du bist da drin. Und dann betet er eigentlich ein prophetisches Gebet. Könnten doch alle im Volk prophetisch reden. Es ist ein prophetisches Gebet, das Mose hier betet. Er war ja ein Prophet. Und ein Gebet, das sich im Neuen Testament erfüllt. Und auf diese Erfüllung möchte ich ein bisschen eingehen heute Morgen. Mit dieser provokanten Aussage, alle können prophetisch reden. Alle können prophetisch reden. Ich habe nicht gesagt, alle sind Propheten. Alle können prophetisch reden. Durch die Inspiration des Heiligen Geistes. Jetzt werden wir miteinander eine Stelle lesen, die könnt ihr alle auswendig. Das ist so die Muttermilch der Pfingstler. Apostelgeschichte 2. Die Pfingstpredigt des Petrus. Da nimmt er nämlich Bezug auf dieses Gebet auch von Mose. Und das ist interessant. Die Leute konnten ja nicht einordnen, was an diesem Pfingsttag geschehen ist. Die waren da zusammen. Jerusalem war erfüllt von Menschen. Alle sind nach Jerusalem gepilgert für dieses Fest, für dieses Pfingstfest. Und plötzlich geht hier ein Getöse los. Und das war so laut, dass die Leute gekommen sind. Das hat die Leute angezogen. Da war irgendwie dieser Riesenlärm. Und die gingen dahin und wollten sehen, was da war. Und jetzt sahen sie diese Jünger Jesu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wisst ihr, das ist so eine Sache, die mir ein bisschen Mühe macht manchmal. Offensichtlich haben die sich benommen, als wären sie betrunken. Als man ihnen zugeschaut hat. Manchmal hat man das Gefühl, ja, die haben wahrscheinlich alle in Zungen geredet und darum haben die Leute das Gefühl gehabt, sie seien betrunken. Lies mal den Text genau. Sie haben in klaren Worten gesprochen. Jeder konnte es verstehen. Es waren in Sprachen, die da waren. Das Reden war klar. Ein Betrunkener redet nicht mehr klar. Aber offensichtlich, wie sie da waren, wie sie sich bewegt haben, ja, die sind ja betrunken, morgens um 9 schon. Das ist ja Skandal in Jerusalem. Und jetzt kommt Petrus. Er bringt mal die Klarheit des biblischen Zeugnisses. Fängt an in Vers 16. Nein, Leute, die sind nicht betrunken, nicht betrunken. Das, was ihr hier einordnet und seht, ist etwas ganz anderes. Was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Wisst ihr, was ich hier mal zuerst sehe? Hier hat einer seine Hausaufgaben gemacht. Hier hat ein geistlicher Leiter seine Hausaufgaben gemacht. Er hat nämlich die Situation durch den Filter des Wortes Gottes angeschaut. Er hat sie durch das Wort Gottes interpretiert. Nicht durch sein Empfinden, nicht durch seine Ideen, nicht durch seine Überzeugungen, sondern durch das Wort Gottes. Er hat gesagt, nein, Leute, was hier geschieht, ist das, was Joel schon lange gesagt hat. Lukas, darum sage ich immer, Gemeindeleiter müssen die Zeitung lesen. Die haben in der einen Hand die Zeitung, in der anderen Hand die Bibel. Die lesen es immer miteinander, damit sie interpretieren können mit dem Wort Gottes, was geschieht in der Welt und damit sie Wegweisung geben können. Petrus konnte aufstehen hier und klare Wegweisung geben. Das ist das, was geschieht, Leute. Und das waren ja Juden, die wussten, um was es geht. Und jetzt fängt er an, Joel zu zitieren. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, sagt die neue Genfer. Mir gefällt der griechische Text besser. Über alles Fleisch. Über alles Fleisch. Fleisch ist ja in der Bibel kein guter Begriff, ist eigentlich ein negativ besetzter Begriff, ist nicht etwas Gutes. Und trotzdem sagt er, auf dieses Fleisch gieße ich meinen Geist, auf alles Fleisch, auf das fromme Fleisch und auf das nicht fromme Fleisch, auf das junge Fleisch und auf das alte Fleisch, auf das weibliche Fleisch und auf das männliche Fleisch, auf alles Fleisch kommt mein Geist. Und dann werden eure Söhne und Töchter prophetisch reden. Sie werden prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben. Die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Sklavinnen und Sklaven, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Schau mal, das war so klar schon von Joel vorausgesagt, von Petrus noch einmal betont am Pfingsttag, zweimal in diesem Text drin, Männer und Frauen werden prophetisch reden, und zwar weil der Geist ausgegossen ist, weil der Geist gekommen ist. Gott geht davon aus, dass wir durch die Inspiration des Heiligen Geistes prophetisch reden können. Und er macht hier eigentlich keine Begrenzungen, sondern er ermutigt und sagt, das ist etwas, was mit meinem Geist gekommen ist. Weil mein Geist in euch wohnt, wird er zu euch sprechen und ihr könnt das, was er euch sagt, weitergeben. Ihr könnt inspiriert durch den Geist prophetisch sprechen. Denn prophetisch bedeutet ja nichts anderes, als die Gottesoffenbarung zu verkündigen. Das zu verkündigen, was Gott gezeigt hat. Das, was er nach vorne geholt hat. Das, was er betont in eine Situation hinein. Das zu verkündigen. Aber das heißt, dass wir in der Lage sein müssen zu hören. Dass wir in der Lage sein müssen, seinen Geist zu verstehen. Und das ist eine Haltung meines Herzens, ist eine Ausrichtung meines Herzens. Und es ist auch immer, ihr Lieben, es ist auch immer wieder diese Kapitulation vor Gott. Wir sind alle Profis. Wir wissen alle so viel. Und wir haben oft für alles sofort die Antwort. Wisst ihr, manchmal, auch wenn wir als Hauszellenfamilie zusammen sind, jemand sagt, ich habe ein Problem, mich beschäftigt etwas, und sofort kommen die Ratschläge. Wieso beten wir nicht, sagen, Herr, was hast du zu sagen? Wir haben schon die Ratschläge, aber Herr, was hast du zu sagen? Was möchtest du als Inspiration in diese Situation hineinlegen? Und dann werden wir erleben, wie der Herr kommt und punktuell hineinspricht in Situationen. Vielleicht auf eine völlig andere Art und Weise, als wir es uns gewohnt sind. Wir wissen alle so viel. Aber kapitulieren wir noch vor dem Herrn, zu sagen, Herr, was hast du zu sagen hier in dieser Situation? Was möchtest du betonen? Was ist deine Offenbarung? Die Nachfolger Jesu Christi, seine Söhne und Töchter, sie sollen hören. Und wenn sie das Gehörte weitersagen, das ist prophetisches Reden. Das ist prophetisches Reden. Und das Neue Testament spricht mit solch einer Selbstverständlichkeit davon. Wir haben das irgendwie ausgegliedert, in die Hände von ein paar Profis gelegt, von denen wir denken, boah, die haben das aus irgendeinem Grund bekommen. Das Neue Testament redet so selbstverständlich und so breit davon, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und wisst ihr, in dieser Hinsicht bin ich wirklich ein alter Pfingstler. Das erwarte ich immer wieder, jawohl Herr, das ist Verheißung. Und das hört nicht auf, du wirst immer wieder ausgießen von deinem Geist. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, was dieser Heilige Geist, der da ausgegossen ist, ja in uns tut. Johannes hat vom Herrn einen interessanten Einblick bekommen. Er hat gesagt, auf den der Geist kommt und bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. War ein prophetisches Bild auf Jesus. Und dann hat er diese Taufe Jesu erlebt. und hat gesehen, wie dieser Geist gekommen ist und auf Jesus geblieben ist. Und er wusste, das ist der, der im Heiligen Geist taufen wird. Und hat ja auch angekündigt, nach mir wird einer kommen und er wird euch mit Feuer und Heiligem Geist taufen. Sieh, und wenn wir das wieder neu verstehen, mit Feuer und Heiligem Geist, der Heilige Geist, ja, das mögen wir, und die Kraftwirkung und all diese Dinge, aber auch das Feuer, das in mir Dinge wegbringt, die vor Gott nicht bestehen können, das in mir Dinge richtet, die Gott so nicht will, das gehört dazu. Es ist ein heiliger Geist. Es ist nicht ein Geist, der mich unterhaltet und mir irgendwelche Highlight-Erlebnisse schenkt. Er ist der Heilige Geist, der in mir wohnt, der mich heiligen will, der mich freisetzen will und der mir Kraft geben will. Ja, das auch. Aber er kommt mit Feuer. Und das wussten die Jünger, er kommt mit Feuer und er verändert uns. Da wurde ein Petrus, der sich aus Angst vor Verfolgung versteckt hat, plötzlich zu einem starken Mann durch den Heiligen Geist zu stehen und zu predigen und nichts mehr von Angst. Da wurde etwas weggebrannt in diesem Mann, der war dann noch nicht fertig. Aber da ist etwas geschehen und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir diese Momente, wo wir nicht einfach die Versammlungen haben und sagen, okay, wer will den Heiligen Geist? Ja, kommt alle nach vorn. Jetzt habt ihr alle empfangen, glaubt es einfach. Wenn der Heilige Geist kommt, geschieht etwas und es ist sichtbar. Das, was ihr hier seht, hat Petrus gesagt. Die haben was gesehen. Die haben was gesehen. Hast du dir mal überlegt, warum in der Apostelgeschichte der eine Zauberer Geld geben wollte, damit er auch die Gabe empfängt, die Hände aufzulegen? Ja, warum wollte der Geld geben? Weil es mucksmäuschenstill war, als die Apostel gebetet haben. Weil die Kraft Gottes kam und weil es sichtbar war, dass der Heilige Geist gekommen ist. Er hat gesagt, das will ich auch. Gebt ihr sogar Geld dafür. Da ist etwas geschehen. Da ist eine Kraft gekommen. Das wünsche ich mir wieder ganz neu für uns, für unsere Gemeinden, dass diese Kraft kommt. Und die Jünger, die waren mit Jesus zusammen und sie haben etwas gesehen von dieser Kraft. Etwas erlebt von dieser Kraft. Und dann kam dieser Abend, den sie nicht einordnen konnten. Als Jesus zu ihnen redet, Johannes 14, lese die beiden Verse 16, 17, und ihnen sagt, ich werde zurückgehen zu meinem Vater. Ich werde zurückgehen. Das konnten sie nicht einordnen. Ja, aber Jesus, jetzt bist du da. Und es ist das Schönste, mit dir zusammen zu sein. Und du sagst sogar noch, es ist gut, dass ich gehe. Können wir nicht einordnen. Warum war es gut? Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Für immer. Für immer. Nicht, wie wir gelesen haben bei Mose, dass der Geist kam und nachher wieder wegging. Er bleibt für immer. Ich werde ihn darum bitten, den Vater. Und er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Jetzt gehen wir ganz schnell zu Johannes 16, Vers 12. Ich hätte euch noch viel zu sagen. Ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Jesus macht hier seinen Jüngern eindrücklich klar, der Heilige Geist bleibt ewig in uns. Er wird bei dir bleiben. Er geht nicht wieder weg. Er ist konstant da. Und er sagt noch etwas. Dieser Heilige Geist ist kommunikativ. Er spricht. Er spricht. Er wird euch immer wieder auf das hinweisen, was ich gesagt habe. Er wird von mir sprechen. Er wird über das Zukünftige sprechen. Er wird euch in die Wahrheit hineinführen. Er wird euch ins volle Verständnis hineinführen. Das heißt, dass er spricht. Der Heilige Geist spricht. Kennst du die Stimme des Heiligen Geistes? Hörst du auf die Stimme des Heiligen Geistes? Hast du gelernt, diese Stimme herauszuhören, herauszufiltern? Denn er spricht und er spricht immer. Er möchte immer etwas hineinlegen in unser Leben. Er wünscht sich das. Und das hat zu tun mit der Kraft der biblischen Prophetie. Dass es eben nicht diese gut gemeinten Ratschläge und Gedanken sind, die ich menschlich weitergeben kann, sondern dass es Inspiration vom Geist Gottes ist, der hineinspricht und als Kenner der Herzenssituation Personen anspricht, die ich gar nicht sehen kann, gar nicht einordnen kann, aber er sieht sie und er bringt sie ans Licht. Und ich bin manchmal erstaunt, was für Dinge er aufzeigen kann. Dinge, die wir als Menschen nie für möglich gehalten hätten. Im Leben von Menschen, in Situationen, in Problemlösungen, wo wir denken, ja, wie kann das gehen? Aber es geht, weil der Heilige Geist viel mehr sieht. Und das brauchen wir ganz neu. Es ist die Kraft der prophetischen Rede. Und ich glaube daran von ganzem Herzen, dass Gott das in unseren Gemeinden wieder neu auch hervorheben will. Gott will, dass wir prophetisch reden, aber bitte biblisch. Aber bitte biblisch. Das dann auch. Das dann auch. Weil hier haben wir manchmal komische Ideen und komische Gedanken. Ja, Gott muss jede Minute zu mir reden. Ich muss ihn jede Minute hören. Vergiss es. Vergiss es, macht er gar nicht. Musst du auch gar nicht haben. Wir haben manchmal dieses, er hat seit 2 Sekunden nichts gesagt, lebt er noch? Ja, er lebt noch und es geht ihm gut. Aber weißt du, er wird dann sprechen, wenn es wirklich dran ist. Er wird dann sprechen, wenn es wirklich dran ist. Und die Spezialisten, die denken, ja, ich muss für alles noch irgendwo ein spezielles Wort haben. Ja, Pastor, ich frage immer den Herrn. Ich frage immer den Herrn für alles. Ich frage immer den Herrn. Das sind die Fromberger. Ich nenne sie Fromberger. Ich frage immer den Herrn. Immer. Und dann bist du mit ihnen zusammen. Du hast irgendwo eine Sitzung und so. Ich frage immer den Herrn. Und dann stehen sie auf und ich sage, was machst du? Ja, ich gehe aufs Klo. Hast du den Herrn gefragt? Okay. Die anderen, die dann eher auf der anderen Seite gelagert sind, hör mir auf mit dem charismatischen Getüte die ganze Zeit da, diese charismatischen Überflieger, die sind alle abgehoben. Es steht doch alles im Wort, ist alles drin. Jawohl, Amen. Aber manchmal braucht es das Inspirieren von Gott, dass etwas, was du schon viele Male gelesen hast, plötzlich lebendig wird. Plötzlich lebendig wird. Und das ist dann das Inspirative, wo Gott etwas nimmt. Ich kann mich erinnern, Pastorenkonferenz in Indien, da waren all diese 500 indischen Pastoren, haben zugehört und ich bin da am Lehren und plötzlich schaue ich in meine Bibel und denke, was ist jetzt los? Ein Vers hat geblinkt. Der hat geblinkt. Ich habe gedacht, okay, Herr, was geht hier ab? Und das blinkt und ich schaue das an und lese das. Und in diesem Moment, es war ein Text, über den ich schon viele Male geredet habe, plötzlich zeigt mir der Herr etwas, das ich noch nie gesehen habe. Und das habe ich dann gepredigt und dann ging die Post ab. Das stand schon seit Jahrtausenden da. Aber in diesem Moment, bing, 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 passiert nicht jeden Sonntag. Aber das ist der Punkt. Und dann gibt es noch die anderen, die sagen, Gott redet durch alles, was mir geschieht. Durch alles, was mir geschieht, redet der Herr. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich glaube eher nicht. Denn es geschehen Dinge, mit denen ist der Herr nicht einverstanden. Und einfach zu sagen, es geschieht, alles, was geschieht, da redet der Herr. Wir müssen lernen zu unterscheiden. Und die Bibel hilft uns dabei. Sie spricht über Prophetie. Und das hat nie zu tun mit Manipulation, es hat nie zu tun mit Druck. Es ist immer eingebettet in die Gemeinde, wo wir eine Korrektur haben. Und es hat immer zu tun mit dem Kern der biblischen Prophetie, und den möchte ich euch hier schnell zeigen, 1. Korinther 14, Vers 3. Das ist eigentlich die Definition von Prophetie, die Paulus uns hier gibt. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Paulus sagt, biblische Prophetie hat 3 Hauptpunkte drin. Hilfe oder Erbauung im Griechischen, Ermutigung und Trost. Das ist eigentlich der Kern der Prophetie. An diesen 3 Dingen muss sich Prophetie messen. Was bedeutet das? Wenn hier von Hilfe, von Erbauung steht durch das prophetische Wort, Oikodomeo im Griechischen, das Aufbauen eines Hauses, jemanden befähigen, jemanden aufbauen, das ist ein Prozess. Das ist nicht durch ein Wort ist dann alles fertig. Das ist ein Prozess, der in eine ganz bestimmte Situation hineinspricht. Und wir brauchen das immer und immer wieder, dass dieser Aufbau vom Herrn kommt. Und wenn du hineingehst gehst ins Wort Gottes, dann siehst du, dass viele, viele Bereiche aufgebaut werden müssen. Wisst ihr, Glaube muss aufgebaut werden. Und das ist das Geniale schon wieder. Also ihr merkt, ich bin Hauszellen-Fan. Ich bin bis in die tiefste Phase Pfingstler und Hauszellen-Fan. Das geht so bei mir zusammen, oder? Da brauchen wir doch einander immer wieder und bauen einander auf. Da ist mal einer völlig in einer Krise drin. Und die anderen um ihn herum, die bauen ihn auf im Glauben und sagen, komm, das kommt gut und wir beten miteinander. Und nächste Woche hat er den Highflyer und die anderen sind in der Krise und wir dienen einander. Braucht Aufbauung. Und Gott kommt immer wieder und baut auf durch prophetische Worte und lässt hineinblicken. Hingabe ist etwas, das aufgebaut wird. Das lernen wir. Hingabe ist nicht das Gefühls- und Lustprinzip, es passt mir alles, da mache ich mit. Hingabe ist eine Entscheidung und ich bin in diesem Boot und ich gehöre zu dieser Familie und ich gehe dahin und das muss aufgebaut werden. Treue ist etwas, das gelernt werden wird und aufgebaut wird. Ich kann mich erinnern an einen prophetischen Gottesdienst, da war eine prophetische Salbung da und der Mann Gottes, der vom Herrn gebraucht worden ist, hat etwas gemacht, was ich so noch nie gesehen habe. Er hat gesagt, ich habe den Auftrag vom Herrn, mich bei einigen Leuten zu bedanken heute Abend. Und ich habe mir gedacht, Gemeindeleiter, habe gedacht, jetzt bin ich ja gespannt, was du machst. Und wisst ihr, dann hat er sich Leute gepickt, er kannte die ja nicht. Und ich musste ja schmunzeln als Gemeindeleiter, ich kannte sie. Das ist das Vorteil, wenn ein Prophet kommt, du als Gemeindeleiter kennst die Leute. Und ich musste so schmunzeln, ich habe mich so gefreut, ich habe mich frisch verliebt in meinen Herrn. Weil er hat die Leute geholt, die Dienste tun, die man nicht so sieht. Und er ist hingegangen und gesagt, der Herr sagt dir Danke, liebe Schwester. Danke, lieber Bruder. Danke für deine Treue. Danke. Das hat die ganze Gemeinde wie mit einem Turbo neu angetrieben. Der Herr bedankt sich. Treue, Gehorsam. Der geistliche Mensch muss aufgebaut werden. Prophetie geht in diesen Bereich. Sie ermutigt. Ich kann mich erinnern an einen älteren Bruder, das ist viele, viele Jahre her. Und er hatte seine kranke Frau zu Hause, beide schon in über den 70ern. Und er hat sie gepflegt. Und viele in der Gemeinde, die haben ihn ausgelacht und die sind gegen ihn gegangen. Die haben gesagt, das ist so ein alter Tor, ein alter Narr. Diese Frau muss in ein Pflegeheim. Die darf er doch zu Hause nicht mehr haben. Und er hat einfach geglaubt, dass der Herr sie heilt. Hat einfach geglaubt, dass der Herr sie noch herstellt. Und so alle haben ihn ausgelacht. Und ich als junger Mann, ich habe innerlich den Impuls gehabt vom Heiligen Geist, geh zu ihm hin und ermutige ihn. Ich bin zu Besuch gegangen und habe gesagt, Willi, möchte dich einfach ermutigen. Ich werde mit dir für deine Kathi beten. Komm, wir glauben, dass der Herr noch einmal etwas Großes tut. Das glauben wir doch miteinander. Dann schaut er mich an, dieser gestandene Mann, fängt an zu weinen. Sagt, du bist der Erste, der mir das sagt. Das hat mir so gut getan. Aufbau, prophetische Worte. Das ist nicht, es ist etwas ganz Natürliches. Als ich am Anfang erlebt habe, wie die Kraftwirkungen Gottes geschehen durch Handauflegung, ich habe das nicht gesucht, ich wusste nicht, was da geschieht. Ich habe Orientierung gesucht und viele in der Gemeinde haben gesagt, ja, du bist halt einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn noch ein bisschen ein Extremer und so. Und ich wusste nicht, wie ich es einordnen soll. Und dann kommt mein lieber Bruder Emil, er ist mittlerweile beim Herrn, war damals schon über 80, sagt, du kommst zu mir. Habe ich gesagt, jawohl Emil, ich komme. Wenn der Emil ruft, dann geht man. Ich bin zu ihm gegangen, da hat er gesagt, als ich ein Junge war, 5, 6 Jahre alt, da hat mich mein Vater vorne aufs Velo gesetzt und wir sind nach Zürich gefahren, von Affoltern am Albis, etwa 20 Kilometer. Und ich habe Smith Wigglesworth erlebt. Du machst das schon gut, junger Mann, mach einfach weiter. Das hat mir mehr gebracht als alle theologischen Erklärungen. Dass dieser alte Mann, dieser alte Vater im Herrn mich einfach ermutigt hat. Aufbau. Und das war nichts von Das war ganz normal. Prophetische Worte ermutigen und bauen auf. Ermutigung ist das zweite hier in den älteren Übersetzungen. Ermahnung. Mit diesem Wort können wir heute nicht mehr viel anfangen, oder? Da sehen wir sofort da den großen Zeigefinger. Dieser Gedanke ist aber die Ermutigung, der Zuspruch, der Aufruf. Es ist auch die Ermahnung dabei, aber Ermahnung ist auch Ermutigung. Gehört hier zusammen. Das prophetische Reden hat einen ermutigenden, positiven Ansatz, weil es aus dem Herzen Gottes kommt. Weil er die Quelle der Ermutigung ist. Und ich lerne so viel von ihm. Da kommt dieser Simon Petrus auf Jesus zu. Und wir kennen ihn ja alle. Ich mag diesen Jünger, weil ich mich sehr oft in ihm sehe. Der war ja einmal, war er voll dabei, geistlich drauf, alles gut. Und dann am nächsten Tag ist er wieder aber voll in die Nesseln gerannt. Also der Mann, so etwas von instabil. Und jetzt kommt er auf Jesus zu und Jesus schaut ihn an und sagt, du bist Simon, ich sage dir aber, du wirst Petrus heißen, du wirst Fels heißen. Ja, also sowas von daneben. Denkt die, die ihn gekannt haben, und gesagt, oh Jesus, jetzt. Wart nur, bis du ihn mal richtig kennenlernst. Aber dieser Petrus wurde zum Fels. Jesus hat ausgesprochen, was noch nicht war. Er hat prophetisch gesprochen und er hat ermutigt. Und ich glaube, das hat nachgeklungen in diesem Mann. Ich bin der Fels, ich bin der Fels. Und er hat gelernt, über die Jahre in dieser Stärke Gottes zu leben. Es gibt eine Balance im Wort Gottes und auch im prophetischen Wort zwischen Zuspruch und Anspruch. Gott gibt beides. Wir sind uns heute in unserer Gesellschaft nur noch an den Zuspruch gewohnt. Anspruch macht schon Mühe. Aber mir fällt eines auf. Gott gibt in der Regel einen Zuspruch und redet dann über den Anspruch. Weil er genau weiß, wir können aus eigener Kraft gar nie genügen. Nie. Das wird nie reichen. Wenn wir die Ansprüche des Wortes Gottes nehmen, wir werden denen aus eigener Kraft nie genügen. Das geht vielleicht gut. 1, 2, 3 Wochen, je nachdem, wie willensstark du bist. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Und darum spricht er immer zuerst diesen Zuspruch an. Du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du bist eine neue Schöpfung. Ich wohne in dir. In der Kraft des Geistes kannst du diese Dinge anpacken. Das wurde mir so neu bewusst. Wir haben in der Gemeinde eine Predigtserie über die 10 Gebote gehabt. Es wurde mir so neu bewusst, wie die 10 Gebote beginnen. Ich bin der Herr, der dich aus dem Sklavenhaus befreit hat, aus Ägypten herausgeführt hat. Er beginnt mit dem Evangelium eigentlich. Er beginnt mit einem Zuspruch, sagt, Leute, ich habe euch erlöst, ihr seid nicht mehr Sklaven, ihr seid frei, ihr seid auf dem Weg in das Verheißene hinein. Und jetzt sage ich dir, weil ich dein Herr bin, weil du nicht mehr Sklave bist, neutestamentlich, weil du neue Schöpfung bist, weil du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, wirst du nicht mehr, aus eigener Kraft. Aber aus der Kraft des Geistes. Er gibt diesen Zuspruch und darin dürfen wir leben. Schauen wir, es ist interessant, wie Paulus dann das in diese Mitte hineinnimmt, der Gemeinde, 1. Korinther 14, 24. Stellt euch vor, ihr alle, also wieder, wir können alle prophetisch reden, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Hauszelle. Alle haben einen prophetischen Input vom Herrn. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen. Und was tut er dann? Er rennt sofort davon. Nein, er fällt auf sein Angesicht und sagt, der Herr ist wirklich unter euch. Da ist der Herr. Das prophetische Reden führt dazu, dass Menschen die Quelle der Rede erkennen. Sie erkennen Gott. Hör mal, sie erkennen nicht den Redenden. Sie erkennen die Quelle. Sie fallen nicht nieder zu Füßen des Propheten und sagen, oh, du hast das alles gesehen. In eurer Mitte ist Gott. Er ist hier. Sie erkennen die Quelle der Rede. Und dann dieses dritte noch, der Trost. Worte sprechen, die Hoffnung geben, Einblick bekommen in das Herz eines anderen. Prophetie macht Hoffnung. Und wenn wir etwas brauchen in unserer Zeit, ist es Hoffnung. Und wisst ihr, ich verstehe manchmal nicht, wir als Gemeinde Jesu, wir sollten die hoffnungserfülltesten Menschen sein, die es gibt auf dieser ganzen Erde. Wieso wir so oft keine Hoffnung mehr haben? Wieso wir so oft panisch werden, wenn irgendwas geschieht. Wisst ihr, als die Wahlen waren im letzten November in Amerika, bekomme ich ein WhatsApp von einem jüngeren Mann in der Gemeinde, er schreibt mir, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Überall, wo ich lese, all meine Freunde, all meine Facebook-Kommentare, alle sagen mir, jetzt kommt der dritte Weltkrieg, jetzt geht die Welt unter, mit diesem Mann kann es nur schief gehen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und er fragt mich und ich habe ihm gesagt, weißt du was, jetzt gehst du mal ein paar Wochen nicht mehr ins Facebook und nicht mehr ins Instagram und jetzt liest du mal das Wort Gottes und jetzt studierst du mal. Weißt du, ich warte nicht auf den dritten Weltkrieg. Ich warte nicht auf Hoffnungslosigkeit. Ich warte auf meinen König, der kommt. Das ist das, was ich sehe. Und bis er kommt, gibt es noch einiges zu tun. Egal, wer in Amerika Präsident oder Präsidentin ist. Egal, was die EU macht. Egal, was unsere Regierung macht. Der Herr ist der Chef. Amen. Und wir haben Hoffnung. Wieso sind wir so hoffnungslos? Oh, jetzt geht die Welt unter. Die geht erst unter, wenn der Herr kommt. Und bevor er kommt, haben wir noch einiges zu tun. Das ist die Ausrichtung. Einander Mut machen. Einander zusprechen. Der Herr ist dran. In jeder Situation daran denken. Er ist dran. Das ist das, was wir Neubruch brauchen. Und ich spüre so, wie der Herr das immer wieder tun möchte. Lassen wir uns brauchen als Hoffnungsträger. Lassen wir uns brauchen als Tröster. Lassen wir uns brauchen als Menschen. Ich sage, ich bin bereit, Herr, weiterzugeben. Aber das heißt, wir müssen Menschen sein, die hören. Hören auf seinen Geist. Und ich weiß, über dieses Thema gäbe es jetzt ganz, ganz viel zu sagen. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich möchte kurz ein paar Dinge einfach anreißen zu diesem Thema. Der Herr braucht zwei interessante Bilder, wenn es ums Hören geht. Beide im Johannesevangelium. Er spricht von Schafen in Johannes 10. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und er spricht von Freunden in Johannes 15. Von Freunden, die hören werden von ihm. Diese beiden Bilder. Und weißt du, was mir das mal zeigt? Die Stimme Gottes zu hören hat nicht zuerst mit einer Methode zu tun. Es hat nichts zu tun mit irgendetwas, was ich machen könnte, richtig oder falsch. Die Stimme Gottes zu hören hat zuerst mal mit dem zu tun, was ich bin. Schaf und Freund. Das kann ich beides nicht machen. Es ist etwas, das Gott tut. Ihr seid meine Schafe. Ihr seid meine Freunde. Er hat mich zu seinem Freund gemacht. Darf ich es mal so sagen? Er hat mich auch zu seinem Schaf gemacht. Ich folge ihm nach. Und ich muss eigentlich nichts anderes sein als ein Schaf, um seine Stimme zu hören. Oder? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich möchte die Stelle aus Johannes 15 lesen. Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Sklaven, steht hier im griechischen Text. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Sklaven. Hast du verstanden, dass Jesus dir sagt, du bist mein Freund? Hast du das verstanden? Er sagt zu dir, du bist mein Freund. Ich nenne dich Freund. Wisst ihr, in der Schule war es doch so, ich nehme an, das ist immer noch so, ich bin schon lange nicht mehr in der Schule gewesen, aber zu meiner Zeit, wir wollten alle die Freunde des angesagtesten Typen sein. Der coolste der Schule, der stärkste, da wollten wir Freund sein. Und wir haben alles gemacht, um sein Freund zu sein. Und wenn er dann gesagt hat, du bist mein Freund, haben wir gedacht, yeah, das ist es, jetzt gehöre ich zum Club, oder? Und jetzt kommt der angesagteste Typ des ganzen Universums. Jetzt kommt der coolste Typ, den es überhaupt jemals gegeben hat. Der stärkste, der beste, der schönste, der größte, der gewaltigste. Jetzt kannst du alle Superlativen aufzählen. Und er sagt zu dir, du bist mein Freund. Ich will, dass du mein Freund bist. Er hat das gesagt. Es hat ihn niemand gezwungen dazu. Bist du dir bewusst, dass er dir sagt, du bist mein Freund, du bist meine Freundin? Ist uns das wirklich bewusst? Dass wir nicht in einem Sklavenverhältnis leben, sondern als Freunde mit ihm unterwegs sein dürfen. Und er sagt, warum? Ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich rede zu euch. Ich rede zu euch. Nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Ich weiß nicht, was er gesehen hat. in meinem Leben, in deinem Leben. Ich weiß nicht, was er sieht, aber er sieht etwas. Und er sagt, diese Person, die erwähle ich. Wir sehen manchmal nur das Versagen. Wir sehen manchmal nur das, was nicht geht. Wir sehen manchmal nur die Probleme. Er sieht etwas und er erwählt Menschen. Und ich habe gelernt in meinem Dienst, ich darf ihm hier nicht in die Erwählung reinreden. Wenn er jemanden erwählt, hat er ihn erwählt. Und ich muss Raum geben. Ich habe euch erwählt und ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Das ist die Aufgabe, die Jesus uns gegeben hat. Und weißt du, das hat nichts mit Druck zu tun. Denn Jesus, wenn er mir sagt, das ist Bestimmung, das ist dein Leben, dazu habe ich dich erwählt, dann setzt er nicht Druck auf. Sondern dann gibt er mir eine Lebenserfüllung. Und wenn wir lernen, Freunde zu werden, wenn wir lernen, mit ihm zusammen zu sein, wenn wir lernen, auf seine Stimme zu hören, wenn dieser Prozess in uns Raum gewinnt, dann wird so vieles in eine neue Dimension kommen. Dann wird so vieles plötzlich anders aussehen, weil der Herr mit uns zusammenarbeitet, weil der Herr zu uns spricht. Meine Schafe hören meine Stimme. Ihr seid meine Freunde, ich rede zu euch. Ich habe euch erwählt. Und weil er uns erwählt hat, hat er uns gesetzt, hat er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist, hat er uns alles gegeben, was wir brauchen, um den Dienst zu tun, der ihn verherrlicht. Und wenn wir das tun, dann werden wir prophetische Gemeinde sein. Dann werden wir einander prophetisch dienen. Dann werden wir einander in der Kraft des Heiligen Geistes dienen. Dann werden wir ihnen dienen, der Welt um uns herum, mit dieser Kraft des Evangeliums. Und das macht den ganzen Unterschied. Die Welt braucht nicht noch mehr Religion. Die Welt braucht Jesus Christus. Seine Liebe, seine Güte, seine Kraft, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Wir predigen ein Evangelium, nicht eine Religion. Wir predigen eine Beziehung zum lebendigen Gott. Das ist das Gewaltige. So, und jetzt werde ich warm gepredigt. Jetzt wollen wir miteinander noch einmal den Herrn erheben. Darf ich bitten, ihr Lobpreiser, dass ihr nochmal nach vorne kommt? Darf ich euch bitten, dass wir miteinander aufstehen? Lass uns noch einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Ich möchte dich einladen, dein Herz zu öffnen für den Heiligen Geist. Lade dich ein, Geist Gottes, dass du kommst und uns dienst. Wir wollen hören, was du in unsere Leben hineinzusprechen hast. Ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du jeder einzelnen Person begegnest, jetzt in diesem Moment. Und ganz persönlich, ganz spezifisch hineinsprichst, was wichtig ist, was du betonen möchtest. Danke, dass du uns dienst, Geist Gottes. Danke, dass du uns dienst.